Willkommen bei The Magic Circle, die Audio-Game-Show mit Sebastian Mozheim und Gästen. So, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Magic Circle. Ich bin Sebastian Mozheim und meine Gäste diesmal sind in der Reihenfolge, die Zoom mir vorgibt, Leo.
Hallo.
Mathis.
Schönen guten Tag.
Beke.
Hallo.
Und Luisa.
Hallöchen.
Und wir sind jetzt wahrscheinlich irgendwie schon so in Staffel 2. Das heißt, es ist jetzt für die HörerInnen irgendwie so März oder so. Also wenn noch jemand irgendwie so irgendwelche Predictions loswerden will, so für die Zukunft. So. Was wird noch passieren? Wahrscheinlich sind wir wieder irgendwie im tiefen Lockdown oder so.
Ich glaube, ich werde meinen dritten Geburtstag in Folge allein feiern im März. Darauf freue ich mich schon. Und ich werde hoffentlich eine Hausarbeit geschrieben haben in der Zeit. Aber Predictions für die Welt traue ich mich gar nicht zu machen.
Sage vielleicht, dass bis März vielleicht ein neues Album von Rihanna erschienen ist, weil das ist mein größter Wunsch in die Zukunft.
Rihanna hat irgendwie lange nichts mehr gemacht gefühlt, oder?
Ja, Anti war 2016, glaube ich.
Oh krass, das ist eine ganze Trump-Präsidentschaft dazwischen.
Macht nur noch Mode. Finde ich auch gut, aber ich würde gerne Musik hören.
Sebastian, inwiefern unterscheidet sich Staffel 2 von Staffel 1? Ist sie größer und krasser?
Sie ist größer und krasser. Ich hatte gehofft, dass ich nicht mehr irgendwie mit irgendwelchen Randoms das machen muss. Also ich hatte Til Schweiger und so angefragt, aber bisher noch keine Antwort bekommen.
Vielleicht sind wir ja auch alle bis März unglaublich berühmt. Das kann ja sein.
Genau, das ist die Prediction, ja.
Dann auch schon längst zerstritten so in der Realität.
Genau, das ist schon so unsere Reunion. So dazwischen ist so eine ganze Bandkarriere passiert.
Deshalb wird die Folge auch nie erscheinen, weil wir uns zerstritten haben in der Zwischenzeit.
Genau, es wird so eine Lost Episode, die so in 30 Jahren irgendwie so im Rahmen von so einer Doku mal irgendwie sieht man so die ersten Ausschnitte oder so. Oder wir spenden das an irgendein Museum, dann so 10 Jahre nach unserem Tod darf es mal. So wie The Day the Clown Cried.
Wann kommt das erste Podcast-Museum?
Ich könnte jetzt nicht mal schwören, dass es das nicht schon gibt.
Nee, es ist eigentlich ein Wunder, dass es das nicht schon gibt.
Ich google jetzt, das halte ich nicht aus, wenn ich das nicht weiß.
Aber für mich haben Podcasts ja eigentlich erst angefangen, als Markus Lanz und Richard David Precht angefangen haben zu podcasten.
Mhm.
Für mich bei Barack Obama und Bruce Springsteen. The Renegades. Weil Barack Obama und Bruce Springsteen natürlich in der Mehrheitsgesellschaft abtrünnig sind, die einen ganz, ganz rebellischen Podcast machen, die zwei.
Outsiders.
Okay, also es gibt zwar keine Podcast-Museen, jedenfalls nicht nach 10 Sekunden Google-Suche, aber es gibt viele Museums-Podcasts mittlerweile.
Ja, das wundert mich nicht, das, ja.
Ja.
Ich glaube, es gibt vom Smithsonian oder so, gibt es einen, wo sie so über ihre Exponate erzählen und so, das ist tatsächlich ganz spannend. Hat jemand schon mal diesen Barack Obama und Springsteen Podcast gehört? Es würde mich sehr interessieren, ob sie auf thestamps.com und Lisa Matches' Ads und so drin haben.
Nee, noch nie gehört.
Schade.
Ist das erste Spiel?
Welchen Podcast habe ich schon gehört? Ich habe tatsächlich versucht, eine Folge hier Precht und Lanz oder Lanz und Precht oder wie es heißt, zu hören. Es ist ganz geil, weil es die ganze Zeit wirkt, als wäre Lanz sehr enthusiastisch und Richard David Precht würde so per Waffengewalt gezwungen, mit Markus Lanz diesen Podcast aufzunehmen. Ja, in der letzten Folge hat jetzt... Da es ja März ist, ist das wahrscheinlich schon, die sind 100 Folgen seitdem erschienen. Aber da hat Markus Lanz offenbart, dass er irgendwie Heavy Metal Fan ist und hat so sehr enthusiastisch über eine Heavy Metal Cover Version von 99 Luftballons gesprochen.
Wow. Ich
weiß jetzt nicht, ob das der Song ist, der einen zu einem versierten Heavy Metal Fan
hat. Hat er gesagt, ich bin Heavy Metal Fan und um das zu beweisen, mein Lieblings Heavy Metal Song.
Wir haben heute Einzelspiele und wir haben Teamspiele. Wir haben die Teams schon verteilt. Das eine Team besteht aus Leo und Luisa und ihr habt euch einen Teamnamen überlegt und zwar
LL Dream Team. Let's go.
Ist Let's Go Teil des Namens, oder?
Ja, wir haben beschlossen, das ist Teil des Namens. Das ist uns sehr wichtig.
Presented by Mountain Dew.
Genau, das andere Team besteht aus Mathis und Beke. Und ihr habt euch auch einen Namen überlegt, und zwar?
Wir nennen uns, und das ist meine Idee gewesen, BMW. Das steht für Beke plus Mathis ist gleich Winners. Das ist also eine mathematische Gleichung.
Mathematische Gleichung ist ein gutes Stichwort, weil das erste Spiel besteht kein Dorf aus mathematischen Gleichungen. Das ist kein Witz.
Das war doch abgesprochen, gib's zu.
In diesem Trivia-Spiel stelle ich den SpielerInnen Fragen in einem ungewöhnlichen Format. Es geht darum, das Verhältnis von Begriffspaaren herauszufinden und einen fehlenden Begriff zu ergänzen. Am besten lässt sich das an einer Beispielfrage erklären. Die Beatles verhalten sich zu Ringo Starr wie Nirvana zu X. Die Aufgabe der SpielerInnen ist herauszufinden, wofür X steht. Dafür müssen sie zunächst erschließen, in welchem Verhältnis die ersten beiden Begriffe stehen. Ringo Starr war der Drummer der Beatles. Und im zweiten Schritt müssen sie dann herausfinden, welcher Begriff das zweite Begriffspaar ergänzt, damit es im selben Verhältnis steht. In diesem Fall wäre das Dave Grohl, denn Dave Grohl war der Drummer von Nirvana. Ich verspreche, das wird im eigentlichen Spiel klarer. Gibt es ein Team, was unbedingt anfangen möchte? Sonst.
Ja, warte, dann lass uns doch anfangen.
Okay, dann Team BMW. Genau, Team BMW fängt an. Eure Frage/Gleichung ist: Roger Moore verhält sich zu A View to a Kill wie Sean Connery zu X. So, und ich brauche die Antwort. Ich brauche quasi das, was X ist in dieser Gleichung.
Ich bin nicht so Bond-Firm, aber ich nehme an, Roger Moore spielt bei A View to a Kill mit. Ist es möglicherweise der erste Bond-Film mit ihm? Was ist denn da der letzte, eins von beiden? Was wäre dann das Äquivalent mit Sean Connery?
Oh, bei Bond bin ich ganz raus. Also ich bin schon froh, dass du überhaupt die Verbindung zu Bond geschlagen hast, weil ich wäre erstmal ratlos.
Ich habe übrigens auch nur zwei Bond-Filme oder so gesehen.
Mehr als ich.
Ja, dann haben wir da natürlich jetzt.
Also ich kann euch als Tipp noch geben, dass es zwei Antworten gibt, die da auch funktionieren. Ich muss nicht beide hören, aber das hilft. Es ist kein auf ein großer Tipp, wenn man was über die Bond-Filme weiß, aber es hilft euch wahrscheinlich nicht.
Ja, also im Endeffekt wird die richtige Antwort ja wahrscheinlich ein Filmtitel sein und da werden wir uns wahrscheinlich schwer tun. Ich kann auch sagen, dass A View to a Kill ein guter Bond-Song ist von Duran Duran.
Das stimmt.
Aber ich kenne mich mit Duran Duran mehr aus als mit James Bond. was machen wir, wenn wir nicht draufkommen? Können wir passen oder so?
Ihr könnt passen, ihr könnt einfach irgendeinen Bond-Film sagen und dann gebe ich es ans andere Team und wenn das andere Team auch keine Antwort
okay.
hat, dann...
Beke, willst du einen sagen?
Nein.
Dann sage ich einfach Goldfinger.
Okay, Goldfinger ist leider nicht die richtige Antwort. Dann Team LL, Cool J, American Ninja Edition.
American Ninja Edition, ja. Genau.
Das Let's Go ist wichtig am Ende unseres Teamnamens.
Let's Go. Ja, weil sonst Gold das nicht.
Habt ihr...
Luisa, ich hätte einen Vorschlag. Hast du auch eine Theorie?
Also, ich habe eine Theorie, aber tatsächlich, also ich habe mehr Bond-Filme gesehen als das andere Team. Aber,
tatsächlich?
Stell dir vor, ich war sogar vor etwa einer Woche im neuen Bond-Film im Kino. Drehen wir die Zeit zurück zu Oktober. Aber ich habe sogar auch die ersten Sean Connery-Bond-Filme gesehen, aber ich schmeiß alle Untertitel immer durcheinander. Aber war es nicht so? Deswegen würde ich jetzt nämlich auch zu dem ersten Sean Connery tendieren. Glaube ich, war es nicht so, dass der irgendwie, dass es so einen, also die Reihenfolge stimmt ja nicht. Und es gibt quasi einen, der erste ist und einen, der aber als erstes gezeigt wurde. Und das ist jetzt mein gefährliches Halbwissen und den Rest erledigst du jetzt, Leo.
Ich hätte jetzt einfacher gesagt, dass A View to a Kill ist der letzte Roger Moore Bond-Film und der letzte Sean Connery Bond-Film ist dieser unoffizielle, den er in den 80ern gemacht hat. Never Say Never. der
stimmt,
von einem anderen
der ist
Produktion.
Mal, ja, der ist nochmal zurückgekommen, ne?
Ja, genau. Und das, ja, dachte ich, ist vielleicht die tricksy Antwort von Sebastian Mastermind, dass er diesen unoffiziellen Bond-Film meint.
Ja.
Kann das sein, Sebastian?
Wir loggen das ein.
Genau, also es ist gesucht, es ist sein letzter Bond-Film. Deswegen habe ich gesagt, zwei Antworten funktionieren. Also entweder ist es Never Say Never Again oder Diamonds Are Forever. Also entweder ist es halt der letzte der Brokkoli-Bond-Filme von mit Sean Connery. Es ist Diamonds Are Forever. Oder halt, wo er nochmal so sein komisches Comeback hatte.
Diamonds Are Forever, wo er in Las Vegas ist und aussieht wie 70.
Das ist doch einfach noch, das ist doch ein Remake von Thunderball, oder?
Achso, Never Say Never Again.
Never Say Never Again ist es.
Ja, okay, aber Diamonds Are Forever ist auch furchtbar.
Okay, da sieht er so alt aus. Nicht als da, er dann mit. Da,
ich würde sagen, bei Never Say Never Again sieht er besser aus als bei Diamonds Are Forever.
Okay.
Wo sie halt in Las Vegas gedreht haben und Sean Connery gesagt hat, er hat da keine einzige Nacht geschlafen, weil er nach dem Dreh gleich bei den Slot Machines war und dann durchgemacht hat, bis sie weitergedreht haben. Und das sieht man auch. Also,
gut, dass er mit dem Film Geld verdient hat.
Der sieht da nicht gut aus. Und es gibt so einen rassistischen Sheriff, der in zwei weiteren Bond-Filmen nochmal kam, weil er ein Crowdpleaser ist.
Okay, damit habt ihr quasi den Punkt so gestohlen und jetzt kriegt ihr eure eigene Frage. Nehmen wir mal die hier. Der Literaturnobelpreis verhält sich zu 16 wie der Oscar für die beste Regie zu X.
Zu 16. Sebastian, Mathe ist halt echt nicht meine Stärke. Ne?
Es ist keine Mathefrage.
Nee, ich meine dieses ganze Spiel.
Eigentlich ist das doch Logik, so wie man das in der Philosophie nennt, oder?
Genau, ja.
Also ein bisschen ist was anderes.
So würde wahrscheinlich Richard David Precht es nennen. Richard David Precht hat eine stehende Einladung, bei diesem Podcast mitzumachen, aber nur, wenn er mit dieser selben Pisthaltung irgendwie dabei ist, mit der er seinen Lanz und Precht-Podcast macht.
Ich glaube, das schafft er.
Also der Literaturnobelpreis 16. Der wurde doch schon öfter als 16 Mal verliehen. Das kann es ja nicht sein.
Ja.
Was war denn da 16 Mal? Und es hat ja keine Person das 16 Mal gehört, das geht ja auch nicht.
Ja, und die Frage ist ja auch so.
Ich glaube nicht, dass man den zweimal gewinnen kann.
Eben, also. Ja, vielleicht als beste Original Song im gleichen Jahr.
Es kann natürlich auch das Jahr 2016 gemeint sein. Es kann auch, es könnte auch ein Alter gemeint sein, aber das glaube ich nicht, dass jemand, der 16 ist, einen Literaturnobelpreis bekommen hat. Es könnte auch sein, dass den 16 Personen auf einmal bekommen haben und vielleicht so die meisten Personen, die auf einmal diesen Preis bekommen haben für ein Sammelwerk, was weiß ich. Das sind jetzt so Dinge, die mir durch den Kopf gehen.
Ja.
Haben denn schon mal mehrere Personen den besten Oscar für Regie bekommen?
In einem Jahr?
Ja, also weißt du, nicht für verschiedene Filme, sondern es gibt ja manchmal mehrere Regieführende.
Die Coen-Brüder? Nee, ne? 16, aber das wäre ja auch nicht 16, das wäre dann 2.
Naja, aber wir müssen ja diese Zahl rausfinden. Und also das, weißt du, deswegen dachte ich vielleicht die Anzahl der meisten Personen, die diesen Preis bekommen haben und dann sind es zum Beispiel 2 oder 3 bei Regie Oscar auf einmal. Aber ist natürlich nur ein Wild Guess, ne? Also es kann jetzt alles sein.
Oh, der Ansatz macht Sinn. Aber dann wäre es doch wahrscheinlich irgendwie beste Visual Effects oder so, wenn dann immer 10 Leute auf die Bühne kommen.
Also nochmal, die Frage ist Literaturnobelpreis zu 16 wie Oscar beste Regie zu X. Ne?
Ah,
also es geht spezifisch um den beste Regie Oscar.
Ja, ja, ja. Puh. Keine Ahnung. Beke weiß es. Wollen wir ihnen den Punkt geben?
Nein, wir können ja jetzt auch einfach irgendwas tippen und dann, also ja, war ja vorhin auch sozusagen so, ne? Und dann bekommen die wahrscheinlich sowieso die Frage, weil wir jetzt einfach ins, einfach so raten.
Hast du einen Tipp?
Ich hätte jetzt einfach 3 gesagt. Keine Ahnung.
3 ist leider falsch.
Du.
Ich habe eine Theorie.
Auch eine Theorie.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich.
Was ist deine Theorie?
Ist einfach nur blind geraten, aber ich könnte mir vorstellen, dass es die ausgezeichneten Frauen sind. Dass 16 Frauen schon den Literaturnobelpreis gewonnen haben und dass wir jetzt die Anzahl der Frauen suchen, die für die beste Regie ausgezeichnet wurden.
Ich habe eine andere Theorie gehabt, aber das finde ich auch sehr schlüssig. Meine Theorie war, dass der Literaturnobelpreis schon in 16 verschiedene Länder gegangen ist. Und dementsprechend wäre die Zahl bei bester Regie natürlich relativ gering, nämlich USA, Südkorea und X. Das wäre meine Theorie. Aber ich finde da.
Hat jetzt die zweite Frau den Regie-Oscar bekommen? Also wollen wir auf zwei?
Ja, das ist. Ja, das, lass mit deiner Theorie gehen. Lass zwei sagen.
Also wir locken zwei.
Könnte sogar
ein.
In beiden Fällen richtig sein, die zwei.
Das ist richtig. Das ist auch genau die Erklärung. Also weibliche, also Preisträgerin. Which is kind of crazy, dass es 16 in der Geschichte des Literaturnobelpreises gab, der irgendwie seit 150 Jahren oder so verliehen wird oder noch länger. Gut, gut.
Literatur
gut gedacht,
kann ich. Besser als Bond.
Dann eure Frage. Eure Frage ist, Frank Elstner verhält sich zu Thomas Gottschalk wie Wolfgang Lippert zu X. Ich lasse es offen, es könnte durchaus eine Bond-Frage sein oder eine Literaturfrage.
Gut, also Thomas Gottschalk hat Frank Elstner bei Wetten, dass abgelöst. Aber wer hat Wolfgang Lippert beim prominenten Fernsehformat abgelöst? Ich weiß leider nicht mal, welches prominente Fernsehformat Wolfgang Lippert gemacht hat.
Ich weiß noch nicht mal, wer Wolfgang Lippert ist.
Lippi.
Das ist so ein alter Fernsehkomiker.
Alter DDR-Moderator, einer der wenigen DDR-Leute, die es dann auch.
Vielleicht ist es ja sogar eine DDR-Sendung. Was war denn das Wetten, dass der DDR? Ich vermute, wir müssen wieder raten. Willst du irgendein Fernsehformat raten, irgendein Showformat? Nee, Quatsch, wir müssen ja die Person raten, das ist ja noch schwieriger.
Ja, also ich keine Ahnung.
Boah. Da kann ich jetzt auch wirklich nur ganz wild guessen. Soll ich irgendwas sagen?
Bitte.
Dieter Thomas Heck.
Kein schlechter Tipp, ne, wenn man so irgendjemand deutschen Moderator nennen möchte. Ne? Nee, Dieter Thomas Heck ist es leider nicht. Dann geben wir ins andere Team ab.
Ich kenne den Namen, aber ich bin mir nicht sicher, was der für Formate
ich kenn diese ganzen Namen
moderiert
nicht.
Hat.
Das
und es ist wahrscheinlich
bisschen,
super
gesagt.
Falsch und würde es für Lacher sorgen, aber ich habe überlegt, ob der mal Herzblatt moderiert hat. Aber die Frage ist auch, wer das danach gemacht hat. Aber ich finde, wenn man an Moderatoren im Öffentlich-Rechtlichen denkt und an Leute, die dann vielleicht irgendwas weniger erfolgreich übernommen haben, dachte ich gerade an jemanden wie Kai Pflaume oder so, dass der Nachfolger von jemandem sein könnte.
Das ist auch ein Name, den ich kenne. Und deswegen würde ich sagen, ist das unsere Antwort.
Das ist leider falsch. Ihr wart alle auf welchem Weg. Es geht um jemanden, der jemand anderen, sozusagen der Nachfolger von jemandem war. Konkret geht es um den Nachfolger bei Wetten, dass, weil Wolfgang Lippert war Thomas Gottschalks Nachfolger bei Wetten, dass. Habt ihr jetzt eine Antwort? Habt ihr jetzt eine Idee, was die Antwort ist? Die Antwort ist kind of unbefriedigend, aber.
Das heißt, wahrscheinlich ist es einfach wieder Thomas Gottschalk.
Ja, die richtige Antwort ist Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk quasi der Sean Connery von Wetten, dass. Hat
gar nicht mitbekommen, dass Wolfgang Lippert auch mal Wetten, dass gemacht hat.
Auch relativ kurz. Also und dann hat irgendwie Frank Elstner so einen großen Reveal gemacht, wer jetzt der Neue wird. Und dann war es halt wieder Thomas Gottschalk. Okay, letzte Frage. Hatten wir drei Fragen? Ja, ne? Dann kriege ich quasi, welches Team auch immer jetzt dran ist. Ich glaube, es ist Team LLMM.
Let's go.
Sorry.
American Ninja.
Okay. Die Frage ist, ABBA verhält sich zu 6 wie AC/DC zu X.
Wieso bekommen wir immer die Zahlenfragen?
Es sind doch nicht 6 Leute in ABBA. Es sind 4 Leute in ABBA. Famously.
Wirklich, Leo.
Hatten sie jeweils 6 Perücken? Nein. ABBA hat auch mehr als 6 Alben gemacht. Sage ich jetzt einfach mal. Oder nicht?
Ich habe keine Ahnung.
Es gibt ABBA Gold. Das ist ein Album.
Gut, dass du eins kennst.
Es gibt eins, wo sie auf dem Cover alle draufstehen. da gibt es eins, wo sie über Abbey Road drüber. Ah, nee.
Ja. Gibt es das mit dem, mit dem brennenden Typen? Ne? Und,
Ich habe keine Ahnung. Ich kenne, also aber 6.
Ich bin auch richtig raus. Ich habe keinen Guess und nichts. Also wir können jetzt halt wieder irgendeine Zahl nennen, ne? Aber
selbst wenn wir sagen, dass aber nur 6 Alben gemacht haben, was ja, glaube ich, nicht stimmt, wüsste ich jetzt auch nicht, wie viele Alben AC/DC gemacht hat, weil das weiß niemand.
Vielleicht bestehen alle Songs aus ABBA aus nicht mehr als 6 Akkorden oder sowas.
Oh. Hat ABBA schon 6 Farewell-Touren gemacht? Und wie viele Farewell-Touren hat AC/DC gemacht?
Wir können ja jetzt auch einfach eine witzige, utopische Zahl nennen und es wäre dann halt noch lustiger, wenn es einfach stimmt.
Oder wir sagen auch 6. Irgendwie vom Bauchgefühl her ist.
Ob wir die Thomas Gottschalk-Logik anwenden.
Ja, ja, stimmt. Deswegen habe ich das gerade im Kopf, weil es gerade genau so war. Ja,
ja, ey, lass uns einfach 6 sagen.
Ja.
Könnt auch Thomas Gottschalk sagen. Also
Thomas Gottschalk.
ja, also 6 ist nicht die Antwort. Okay. Hat das andere Team eine Idee?
Damn.
Also ich kann nicht mit Sicherheit ausschließen, dass aber nicht nur 6 Alben gemacht haben. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Sebastian erwarten würde, dass wir die Anzahl der Alben von AC/DC kennen, weil das sind, glaube ich, 30 oder so. AC/DC haben richtig viele Alben gemacht. Es könnte noch sein, dass aber 6 Nummer 1 Singles hatten. Ich weiß aber auch nicht, wie viele Nummer 1 Singles AC/DC hatten. Aber das ist so mein Best Guess gerade, was überhaupt der Zusammenhang ist.
Ja, ich dachte jetzt auch gerade irgendwie so Platin-Auszeichnung oder irgendein Preis, aber es ist bei mir ungefähr wie Bond, also es ist so, mal davon gehört, aber nie damit beschäftigt.
Grammys könnte natürlich auch sein, weil du Preis gesagt hast. Aber das, ja, da muss man schon sehr nerdig unterwegs sein, um diese Statistiken zu kennen.
Ich würde sagen, wir locken so Thomas Gottschalk ein, oder?
Ja. Ja, wir sagen Thomas Gottschalk.
Thomas Gottschalk, nein, das ist leider nicht die Antwort. Würde es euch helfen, wenn ich sage, dass man exakt nichts über ABBA oder AC/DC wissen muss, inklusive, man muss noch nicht mal wissen, dass es Bands sind?
Okay, ich weiß es.
Ah, ich weiß es auch. Warte, jetzt muss ich nur schnell rechnen.
Kann ich sagen?
9,
8, 11. Elf.
Ja, ich glaube, jetzt habt ihr es alle. Ja,
die Position.
Ja, elf
ist die
Position der Buchstaben im Alphabet zusammengerechnet.
Ja, eine typische OnlyConnect-Frage. Ich weiß nicht, ob ihr mal OnlyConnect gesehen habt. Meine Lieblings-britische Quiz-Show ist immer, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, was die Frage ist, dann ist es irgendwas mit Buchstaben. Und deswegen musste ich eine Frage in die Richtung haben. Okay, und dann unser zweites Spiel haben wir schon einmal gespielt, und ich glaube, da war aber nur, ich glaube, Leo war dabei. In diesem Spiel stelle ich den SpielerInnen Fragen zu obskuren Wikipedia-Artikeln. In den seltensten Fällen wird ein Spieler oder eine Spielerin sofort die Antwort wissen. Die SpielerInnen können also offen brainstormen und ich gebe Punkte für Antworten, die in die richtige Richtung gehen oder einfach besonders kreative oder witzige Antworten. Nach und nach gebe ich den SpielerInnen Tipps und so arbeiten wir uns hoffentlich langsam an die richtige Antwort ran.
Letztes Mal war Napoleons Penis die Antwort, ne?
Ja, genau. Und ich sag diesmal schon mal, es gibt auch wieder Penis-Content.
Nice, gut.
Ja, yeah. So, erste Frage. Was ist das wahrscheinlich älteste Meme aller Zeiten? Wo ich auch sage, es könnte durchaus jemand direkt wissen, aber Meme ist hier in dem modernen popkulturellen Sinne gemeint, ne? Also nicht so in dem wissenschaftlichen Richard Dawkins Sinne, wo wahrscheinlich das erste Meme so Feuer machen oder sowas wäre, so, sondern schon.
Achso, Höhlenmalerei.
Genau.
Ja.
Also schon irgendwie ein Stück Popkultur ist gemeint.
Und das ist der Wikipedia-Eintrag?
Der Wikipedia-Eintrag ist zu dem spezifischen Meme. Also okay. Hat quasi den Titel des Memes.
Wir dürfen jetzt alle mitraten, ne?
Genau, und ihr so, also die Idee ist, dass ihr euch so langsam rantastet und ich werde euch irgendwann, werde ich mit so Tipps reingreifen.
Hat jemand die moderne Meme-Definition auf Lager? Also es ist ja schon irgendwie was im Digitalen, oder?
Also da greite ich direkt mal rein und sage, nein, es ist nicht digital.
Okay.
Aber es ist was, ich sag mal, ähnlich funktioniert. Also so ein, es ist irgendwie ein Stück Kultur, das sich so immer weiter verbreitet hat und an ganz vielen Orten irgendwie aufgetaucht ist. und man kann, und dann, dass es halt irgendwann auch einfach unmöglich ist nachzuvollziehen, so wo es herkam und ja, ist einfach so ein Stück des popkulturellen Bewusstseins sozusagen. Ich glaube, dass ihr es alle schon mal gesehen habt und ich muss nicht den Titel haben, sondern vielleicht überlegt mal so, wie könnte ein analoges Meme aussehen und wer könnte sowas verbreiten?
Also ich glaube, dass wenn es jetzt nicht digital ist, dass es dann irgendwie bestimmt aus dem politischen Kontext kommt oder so, wenn es aus der vordigitalen Zeit ist, weil sonst hätte sich das, glaube ich, nicht so gut verbreitet oder verbreiten lassen.
Ja, ich glaube, dass das so an verschiedenen Orten rezipiert wird, obwohl man quasi noch nicht im digitalen Zeitalter ist, ist, glaube ich, ein entscheidender Tipp wahrscheinlich. Aber es klang jetzt auch so bei Sebastians Ausführungen, als wäre das was Greifbares, also nicht irgendwie eine Fabel, die sich weitererzählt wird. Also es klang, weil er meinte, wir haben es alle schon mal gesehen, es klang irgendwie, als wäre es etwas Anfassbares.
Ich habe noch so ein bisschen ans Fernsehen gedacht, weil es so halt leicht verbreitet wird, weil es gibt ja nicht nur digitales Fernsehen, aber ich glaube, man kann sogar noch weiter zurückgehen und halt in die Zeitungsgeschichte gehen irgendwie. Aber ich glaube, quasi mit der Mediengeschichte muss es schon was zu tun haben, weil so ist ja nur die Verbreitung davon möglich, auch so über Ländergrenzen hinweg wahrscheinlich. Vielleicht halt wirklich irgendwas, was regelmäßig in der Zeitung abgedruckt wurde oder so. Die Frage ist aber noch so ein bisschen, warum?
Also ich habe irgendwie so an die Durchstoßlegende gedacht, ob so in der Richtung eine Zeichnung oder so verbreitet wurde. Aber es ist, ob das dann so richtig als Meme gilt, ist dann halt auch die Frage.
Ich habe auch am Anfang irgendwie an Cartoons oder sowas gedacht bei analoges Meme. Aber ich habe dann gedacht, so eine Zeitung hat ja schon einen regional begrenzten Einflussbereich normalerweise. Also die ersten New York Times Sunday Cartoons hat man ja nicht in Europa gelesen.
Also es waren jetzt drei ziemlich gute Impulse. Also Zeichnung, Cartoon ist die richtige Richtung. Und überlegen, welches Medium es sein könnte, ist auch die richtige Richtung. Überleg mal, also damit was ein Meme werden kann, muss es halt ein sehr demokratisches Medium sein. Ne? Also es muss halt, also Zeitungen, es haben halt nur eine sehr begrenzte Gruppe an Menschen hat letztlich die Möglichkeit, in der Zeitung zu publizieren. Also überlegt, welches Medium im allerweitesten Sinne steht jedem offen und stand auch vor dem Internet jedem offen.
Der Marktplatz,
der Marketplace of Ideas natürlich.
Also ich meine, ne, sowas wie Flugblätter konnten wahrscheinlich viele einfach rumreichen oder sowas wie ein schwarzes Brett, eine Litfaßsäule, aber das sind ja auch alles wieder so mehr so Werbersachen.
Eine Postkarte vielleicht, sowas, was man einfach verschicken kann.
Also denkt man mehr, dass Leute das Meme irgendwo finden können, als dass es spezifisch an Leute gegeben wird. Also so, wenn man zum Beispiel durch Berlin laufen würde, wo könnte
Graffiti.
Man Zeichnungen, Graffiti ist eine sehr gute Richtung.
Ja, es ist jetzt doch Höhlenmalerei, gib's zu.
Es ist jetzt doch Höhlenmalerei. ja, dann ist die Frage halt noch, wer oder welche Art Mensch hat dieses Graffiti verbreitet, dass es sich halt wirklich es gibt eine australische, eine britische und eine amerikanische Version.
Naja, Graffitis werden von Straßenkünstlern gemacht.
Mhm, Straßenkünstler sind halt regional meistens relativ beschränkt, ne?
Also es muss ja ein Graffiti sein, das jetzt nicht so ist, ich mache hier das Tag von meiner Crew hin, sondern irgendwas, was vielleicht eine politische Botschaft hat und deswegen dann auch an anderen Orten reproduziert wird von Leuten, die jetzt nicht zur selben Graffiti-Crew gehören. Was könnte da der Hintergrund sein?
Politisch ist kind of, aber nicht ganz die richtige Richtung.
Okay.
Die bekannteste Variante ist so in den 40ern meistens aufgetaucht. Es ist aber noch ein bisschen älter. Also es ist so wahrscheinlich aus den 1910er Jahren, sagen wir mal zwei Dekaden. Wenn man die zusammennimmt, dann gibt das schon ganz gute Infos.
Hat was mit Krieg zu tun wahrscheinlich.
Ja, genau.
Also mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und vielleicht, es könnte halt eine Form von Warnsignal auch gewesen sein.
Oder irgendwie so ein Aufruf, sich zum Kriegsdienst einzuschreiben oder so.
wir sind damit eigentlich, wo ich hin wollte. Also genau, also das, was ich hören wollte, war halt, dass es im Krieg ist. Das, wonach ich gesucht habe, ist das Meme Kilroy was here. Ich poste euch da mal einen Link in den Slack und ihr werdet das Bild sehen und werdet sofort alle wissen. Nicht in Slack, in den Chat. Das ist nicht Slack, was ist das Zoom. Und wenn ihr das Bild seht, dann kennt ihr es wahrscheinlich.
Ah.
Diese Zeichnung von dieser Figur, die so über so eine Mauer guckt und so eine lange Nase hat, die da so drüber guckt. Und alles, was es heißt, ist halt irgendwie, Soldaten haben es irgendwie da hinterlassen, wo sie irgendwie im Krieg waren oder stationiert waren, um zu zeigen, so, ja, ich war hier. Und interessanterweise gibt es halt, also die ursprüngliche Version ist wahrscheinlich die australische und die hieß Fu was here. Und dann in der amerikanischen Version stand irgendwie Kilroy was hier daneben und niemand weiß so richtig, was ist. Und dann gibt es noch eine Version aus UK, die heißt Mr. Chad. Das finde ich auch gut. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich das älteste Meme. Oder zumindest das älteste Meme im Popkultursinne. So, die nächste Frage, da könnt ihr, glaube ich, ein bisschen konkreter eine Antwort finden. Und wie gesagt, Penis-Content. Was besagt die Small Penis Rule?
Also ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht unbedingt was mit einem Penis zu tun hat. Dass es halt irgendwie, also dass es quasi irgendeine Regel ist, die mit was ganz anderem zu tun hat und der Name einen irgendwie in die Irre führen soll oder so. Aber das ist jetzt auch nur ein super wild guess. Ich
meine, es gibt doch irgendwie so plumpe, landläufige Weisheiten, wie wenn jemand ein dickes Auto fährt, dann habe der einen kleinen Penis.
Das ist, also wenn wir in der britischen irgendwie Game Show QI wären, wäre das jetzt der Punkt, wo die Klaxon losgeht, die sagt, die so die offensichtlichen, aber offensichtlich falschen Antworten markiert, so die man ja. Halt trotzdem irgendwie aussprechen muss, weil klar, das wäre auch das Erste, worauf ich komme, aber nee, ist nicht das, was ich suche. Also nicht mit Penis zu tun haben, es hat schon, also es geht schon um Penisse, aber es ist keine, also es ist jetzt keine Regel für den Umgang mit Penissen oder sowas. Es ist halt, es ist auch mehr eine Metapher, also.
Wofür steht denn der kleine Penis als Metapher?
Also es ist ja nicht positiv konnotiert irgendwie. Und das würde, glaube ich, niemand gerne über sich hören oder sagen, dass er einen kleinen Penis hat.
Es würde niemand über sich selber sagen, ist ein sehr guter Gedankengang. Also jemandem, dem diese Regel angeblich schon mal genützt hat, ist Michael Crichton, Autor von Jurassic Park und so. Der hat angeblich schon mal von dieser Regel profitiert.
Vielleicht ist die Regel oder die Strategie, sich unter Wert zu verkaufen, damit die Leute dann begeistert sind.
Hallo, mein Name ist Michael Crichton und ich habe einen winzigen Penis. Lesen Sie Jurassic Park.
Weiß jetzt auch nicht, an welchem Punkt man das unbedingt irgendwie vorher ankündigen würde, so dass man einen kleinen Penis hat, bevor dann der Reveal kommt. Aber vielleicht, also ne, im metaphorischen Sinne, dass man sagt, ja, ich bin so ein semi-guter Autor und dann kommt das Skript beim Verlag an und dann sind sie doch ganz begeistert.
Dann sind sie, oh, es ist ein großer Penis. auf allen Buchrücken steht drauf, Michael Crichton hat einen kleinen Penis.
Ja, nee, vielleicht ist es aber auch genau andersrum, weil vielleicht ist es ja eher dieses, also ich beschäftige mich gerade noch mit dem, was Beke, was du gesagt hattest, mit diesem, da spricht man auch, also das würde auch keiner von sich selber sozusagen sagen. Und vielleicht ist es eher sowas, dass man sich selber von was, also man weiß selber, ich bin von etwas betroffen, wie zum Beispiel, ich habe einen kleinen Penis, ich würde das aber niemals jemandem sagen. Und das kann sich ja jemand anderes zunutze machen, wenn man darüber spricht. Also quasi jeder fühlt sich davon angesprochen, der betroffen ist, der würde aber niemals selber sagen, ich bin davon betroffen, sondern ist erstmal nur interessiert und tut sozusagen so, als würde er ja einfach nur so interessiert sein. Und deswegen, ich kriege da gerade keinen guten Satz draus und ich frage mich auch gerade, wie ein Autor sich sowas zunutze machen soll. Also vielleicht irgendwie über eine bestimmte Kontroverse zu sprechen oder zu reden und damit Menschen neugierig zu machen.
Aber vielleicht geht's auch irgendwie in so eine Richtung, also es ist ja eben was man jetzt nicht so gerne von sich hört oder sagt, aber gleichzeitig ist es ja auch was man im Zweifelsfall nur selber weiß und vielleicht eine Partnerin. Also theoretisch könnte, also wenn jemand es über dich behauptet irgendwie, dann hast du ja erstmal keinen Gegenbeweis. Also irgendwie, da habe ich gerade dran gedacht. Wie will man, wenn jemand sagt, also jemand hat, du hast einen kleinen Penis, wie will man das widerlegen, ohne sich öffentlich irgendwie bloßzustellen oder so? Also
ihr geht alle so in die richtige Richtung. Also dieses, man möchte das nicht über sich selber zugeben oder man möchte es nicht. Und dann überlegt vielleicht nochmal, es ist eine Faustregel, also es ist keine offiziell niedergeschriebene Regel, aber es ist eine Regel, die Anwälte, AnwältInnen oft propagieren, oder es ist eine Faustregel, die sie sozusagen anwenden, oder um mit einem bestimmten Gesetz oder einer bestimmten Art von Gesetz umzugehen.
Dass man was behauptet, weil es nicht widerlegt werden kann, ohne dass man irgendwie, dass die andere Partei sich da entblößen muss oder so?
Ja, das ist ziemlich genau, was das ist. Jetzt nochmal, in welchem Kontext, bei welcher Art von Gesetz kann das irgendwie eine Rolle spielen?
Mord. Ich weiß.
So Verleumdung, also irgendwie so Behauptung über was? Rufmord?
Genau, Rufmord. Rufmord ist genau der Punkt. Und zwar, die Idee ist, wenn du, deswegen halt Michael Crichton davon irgendwie profitiert, wenn du zum Beispiel als Autor so eine Insert-Figur von jemandem hast, die so ein Takedown von jemandem ist, wenn die Person sich darin wiedererkennt und belegen kann, dass das auch für andere wiedererkennbar ist, dann kann sie dich halt wegen Rufmord verklagen. Und die Idee ist, der Trick ist, man soll dann dazu schreiben, diese Figur hat übrigens auch einen sehr kleinen Penis, weil dann müsste derjenige, der dich wegen Rufmord verklagt, sagen, ich erkenne mich darin wieder, weil diese Figur einen sehr kleinen Penis hat. Und das möchte halt niemand von sich sagen und deswegen schützt man sich damit angeblich davor, wegen Rufmord verklagt zu werden.
Aber wenn sich jetzt die betroffene Person darüber beschweren würde, dass in einem Michael Crichton-Roman der Penis da als klein dargestellt wird, dann müsste man doch, um das als Verleumdung oder Rufmord zu erkennen, nicht das Gegenteil beweisen, oder? Also die Verleumdung hat doch in dem Fall nicht damit zu tun, ob es wahr ist.
Nee, aber es gibt ja halt eine Verteidigung, ne? Weil du kannst halt, also die Idee ist, also Michael Crichton hat es wohl mal bei einem Reviewer gemacht, der halt ein schlechtes Review geschrieben hat und dann hat er irgendwie eine Figur nach ihm benannt, die irgendwie Kinder vergewaltigt und so und halt auch einen sehr kleinen Penis hat. Die Idee ist halt, dass dann quasi deine Anwälte, die dich verteidigen, sagen können, ja, aber die Figur hat doch einen sehr kleinen Penis und sie haben doch keinen kleinen Penis. Also würde doch niemand diese Figur mit ihnen verwechseln. So. Und dann muss man irgendwie sagen, doch, hier, mein Penis ist winzig. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, aber ich finde, es ist eine schöne Idee.
Das muss ja gar nicht vor Gericht standhalten, quasi, weil das eher so eine Einschüchterungstaktik ist, ne?
Genau, ja. Nächste Frage. Für Beke, Literatur kannst du, hab ich gehört. Warum ist der Roman Paul Clifford in gewisser Weise einer der einflussreichsten Romane der Literaturgeschichte, obwohl ihn eigentlich niemand liest und obwohl ihn auch niemand irgendwie gut findet?
Kennt jemand den Roman?
Paul Clifford, also ich kann auch dazu sagen, es ist ein Roman von Edward Bulwer Lytton aus dem Jahr 1830.
Der erste Roman, der aus der Sicht eines Hundes geschrieben ist.
Ist das der Roman, von dem die Kinderfigur Clifford the Big Red Dog inspiriert wurde?
Nee.
Ist das wieder irgendwas Rechtliches? Sorry, was war die Frage nochmal? Das Buch.
Also warum der Roman irgendwie, inwiefern der Roman sehr einflussreich ist in gewisser Weise und irgendwie ein wichtiges Stück Literaturgeschichte, obwohl ihn eigentlich niemand gut findet. Lustigerweise ist Hund gar kein schlechtes Stichwort, weil, wer Peanuts viel gelesen hat und viele Snoopy-Comics gelesen hat, der könnte in gewisser Weise schon mit diesem Roman in Verbindung gekommen sein.
Was der erste Roman, der als Fortsetzungsgeschichte in der Zeitung veröffentlicht wurde?
Nee.
Das ist das erste, die erste so Vermenschlichung von so Tierfiguren. Nee, aber das war ja schon längst davor schon.
Also der Roman hat einen Wettbewerb inspiriert, den es bis heute gibt.
Ein Wettbewerb, wo Hunde Romane schreiben?
I mean, ich sag mal so, also vielleicht hätten Hunde gar keine schlechten Chancen bei diesem Wettbewerb. Es geht nicht spezifisch um Hunde. Es
ist, ja, so, oder so das schlechte, also das quasi so dieses, das schlechte Schreiben salonfähig geworden ist, also das Wettbewerb für die schlechteste Kurzgeschichte oder so.
Das ist die richtige Richtung. Also es geht um schlechte Prosa.
Oh, gibt es quasi so eine goldene Himbeere für Prosa und das war der erste Roman, der.
Nee, dieser Wettbewerb ist tatsächlich, da geht es nicht um existierende Romane, sondern so, da können Leute was einreichen, was sie spezifisch für den Wettbewerb schreiben. Sie versuchen da schlechte Prosa zu schreiben. Ich möchte sehr konkret hören, womit der Roman das inspiriert haben könnte. Es geht um, also der Roman wird sehr, sehr oft zitiert. Aber wahrscheinlich in 90% der Fälle unbewusst.
Vielleicht wurde da irgendwas verwendet, was der Autor eigentlich quasi für einen Papierkorb geschrieben hat oder so. Also dass der vielleicht bewusst gesagt hat, dass er Textstellen, von denen er nicht überzeugt war, mit reingenommen hat. Und bei diesem Wettbewerb kann man dann einfach Sachen einreichen, die man sonst nirgendwo veröffentlicht hätte.
Nee, das ist, also der Autor dachte schon, er schreibt einen guten Roman. Ich glaube, seine Nachfahren sind auch bis heute pisst, dass dieser Wettbewerb nach ihm benannt ist. Also wie gesagt, also überleg mal, was könnte ein Zitat sein? Was sehr oft...
Hat das noch einen Hundebezug oder war der Hundebezug?
Es hat keinen Hundebezug mehr. Snoopy beginnt mit diesem... Er beginnt seine Romane fast immer damit.
Es war eine stürmische Nacht.
Ja, fast.
Eine dunkle Nacht.
Ja, fast. Also was Luisa, die beiden Sachen, die Luisa gesagt hat, eigentlich zusammen. It was a dark and stormy night. Genau, also das wird mal irgendwie beschrieben als the literary poster child for bad story starters. Also der ganze Satz ist halt, also das ist halt viel Wetter, ne? It was a dark and stormy night, the rain fell in torrents, except at occasional intervals. When it was checked by a violent gust of wind which swept up the streets. For it is in London that the scene lies.
Gibt so eine legendär schlechte Prinz-Pi-Zeile, die irgendwie die Sonne schabt an den Holzstühlen, es sind Sommerferien oder so. als Prinz Pi so seine Phase hatte, wo er irgendwie seine Jugendtagebücher verarbeitet hat zur Musik. Ja.
Ja, genau. Und Snoopy, wenn Snoopy Roman, also es gibt halt viele Szenen, wo Snoopy irgendwie fiktive Romane schreibt und die beginnt er fast immer mit It Was a Dark and Stormy Night. Hier Madeline, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Longley, die halt A Wrinkle in Time geschrieben hat. A Wrinkle in Time fängt auch an mit It Was a Dark and Stormy Night als so ein Gag. Es gibt ein Brettspiel, das heißt It Was a Dark and Stormy Night. Und dann gibt's halt diesen Wettbewerb, wo Leute halt versuchen, so den schlechtmöglichsten Story-Anfang zu schreiben. Okay, einen habe ich noch. Und zwar, was ist der ewige September?
Hier Green Day, Wake Me Up When September
Ends. Klaxen, ne?
Was wäre dann der ewige September? Worum geht's bei Green Day? Es geht auch darum, dass jemand gestorben ist.
Ich glaube, es geht um seinen Vater, der gestorben ist oder so.
Genau, auch wahrscheinlich, der ist im September gestorben. Das erinnert ihn daran, deswegen will er den September verschlafen und dann wäre der ewige September quasi, wenn der Vater immer tot bleibt. Naja, das macht keinen Sinn.
Also wir sind im ewigen September seit September 1993. Der September 1993 hat nie aufgehört.
Gab es da irgendein technisches Problem mit irgendwie der Atomuhr, an der sich alle anderen Uhren, also an der sich alle anderen Uhren orientieren und die ist irgendwie durch einen technischen Fehler, hat die den Übergang zum Oktober nicht hingekriegt und deswegen gibt es irgendwelche Witzbolde, die behaupten, es ist immer noch September 1993. So ein bisschen wie dieses YK 2000 Phänomen.
Ja, also du denkst in die richtige Richtung. Es war kein technisches Problem, aber ja, es hat mit Technik zu tun und es hat mit der Sorte Witzbeutel zu tun, die sowas sagen.
Ja, ja.
Was für eine technische Entwicklung könnte 1993? Was gab es da für eine technische Entwicklung?
Wahrscheinlich irgendwas mit dem Internet.
Wenn man ein bestimmtes Betriebssystem oder irgendwie den ersten Computer oder was auf Betriebszustand zurücksetzt, dann ist immer September 1993, weil das irgendwie der Zeitpunkt war, wo der programmiert wurde. Kennt ihr manchmal, wenn man so elektronische Geräte zurücksetzt, dann haben die das falsche Datum. Vielleicht ist das immer dann der September 1993.
Auf 1970 schalten die irgendwie oft zurück, ne? Das ist irgendwie, ich glaube, da hat irgendwie die Zeit angefangen. Nee, es ist eher, also überlegt mal, also die zwei Dinge, die ihr überlegen müsst, ist, welche Entwicklung ist 1993 passiert und was passiert immer im September?
Diese Entwicklung gab es 1993. Der Leonhard.
Ach so, ja.
Sind wir alle froh.
Danke. Hat jetzt ein bisschen gedauert, aber gut.
Ja, du hast jetzt auf die Nase getippt. Ich dachte, du meinst was mit Koks oder so. Da hab ich angefangen zu koksen.
Das ist auch erste Nasen-OP 1993 oder so.
Geht Schule nicht immer los im September?
Nicht Schule, sondern?
Uni?
Genau. Warum ist das relevant? Warum hat es mit Technik zu tun?
Semesterbeginn und
vielleicht wurde da irgendwas online umgestellt. Vielleicht wurde so das Einschreiben an den Unis umgestellt und das hat dann erst nicht funktioniert oder sowas, dass es ewig gedauert hat.
Ganz viele eklige Erstis ist ein sehr guter Punkt. Es geht um ganz viele eklige Erstis. Also im September kommen immer ganz viele eklige Erstis, aber warum dauert der September 93 noch immer an für also so in Internet-Terms? Also warum hat's nie aufgehört? Warum kommen seitdem immer eklige Erstis?
Weil seitdem alle das Internet
haben. Da kommt dieser Ersti-Hate.
Alle eklige Menschen sind.
Ja, also es geht nicht unbedingt um das Internet an sich, sondern es geht um spezifische Communities des Internets.
Ich weiß nicht, haben Unis damals schon Internet benutzt? Also irgendwie so für, keine Ahnung, Seminarorganisation oder so, FAQ-Seiten für Erstis?
Ja, das ist, also beziehungsweise Unis haben auch vorher schon das Internet benutzt.
Vielleicht haben sich Leute da online eingeschrieben und weil man dann festgestellt hat, dass das System technisch doch noch nicht ganz ausgereift war, konnten sie sich nie exmatrikulieren und deswegen sind die alle immer noch in der Uni, sind im 100. Semester, aber es wäre ein anderer Gag dann.
Also es ist gar keine konkrete Uni-Sache, sondern es ist eher so eine Nebenerscheinung der Uni. Also denk mal an so, in den frühen 90ern bestand das Internet aus so kleinen Communities, in der sich jeder kannte.
Messageboards,
Usenet-Gruppen, so.
Und dann kamen die Neuen dazu und haben alles
kaputt. Dann kamen die Neuen dazu, immer im September kommen die Neuen dazu und waren alles kaputt. Aber warum kommen seit September 93 ununterbrochen Neue dazu und machen alles kaputt?
Das waren dann irgendwann so viele, dass irgendwie so Administratoren aufgegeben haben, da irgendwie Ordnung reinzubringen oder so.
Also es waren dann irgendwann so viele, aber warum waren es plötzlich so viele? Warum waren es plötzlich nicht nur noch Studenten, die sich halt an der Uni eingeschrieben haben und dann zum ersten Mal einen Internetzugang hatten?
Oh nee, ich hätte jetzt gedacht, weil da die Unis dann so Computer aufgestellt haben, ja, und dann Leute in der Bibliothek eingeloggt waren.
Nee, das gab's schon vorher.
Okay.
Aber was gab's?
Laptops. Internetanschluss in den Dorms, ich weiß nicht.
Oder so E-Mail-Adressen für jeden oder sowas?
E-Mail ist nicht schlecht.
Naja, vielleicht war da halt, wie war das denn? Es gab eine ganze Zeit lang Internet über einen Telefonanschluss. Gab es davor noch was anderes? Also ich glaube halt wirklich irgendwie so quasi der Zugang zum Internet wurde einer breiteren Masse von Menschen erleichtert durch irgendetwas, was wir noch rausfinden müssen wahrscheinlich.
Genau, der Zugang von, ja, das ist die richtige Richtung. Es ist aber nichts in dem Sinne Technisches, sondern es ist was Profaneres.
Wurde da irgendwie der Zugang geleakt oder so?
Nee.
Ein Passwort.
Es ist was auch Kalkulierteres.
Naja, vielleicht gab es auch einfach einen bezahlbareren Computer oder so, für der deswegen mehr gekauft wurde und deswegen hatten mehr Leute Zugang zum Internet, weil sie sich das eben leisten konnten.
Na, Computer hatten viele schon vorher. Denk mal in Richtung Marketing. Wer hat in den frühen 90ern, wer könnte da marketingmäßig im Internet irgendwie, was ist so ein typisches frühes Marketing-Gimmick von so Internetkram?
Vielleicht gab es sowas wie erste Flatrates oder so?
Erster Monat umsonst und dann so und so viel.
Es geht um, also was Physisches. Viele Menschen haben dann etwas Physisches bekommen.
Router.
Was sie ermutigt hat.
Ein Router?
Nee, aber auch was Billigeres. Schrottigeres.
Ein Modem.
Noch billiger.
Eine Tasse.
Ein T-Shirt.
Aber schon noch technisch.
Eine Tastatur.
Eine Maus.
Davor hatten alle einen Computer, aber keine Tastatur. Das war ein großes,
das große Problem.
Eine Diskette.
Eine Diskette,
oder sowas,
eine Diskette. Oder? Und woher kam die Diskette? Oder eine Diskette oder teilweise auch eine CD-ROM? Und woher kam die?
Oh, nee.
War das irgendwie U2? Dass man ein U2-Album gekriegt hat, unaufgefordert.
Vielleicht war es wirklich irgendeine populäre Musik, die dann gleichzeitig eben auch über einen Computer abspielbar war.
Ich glaube, ihr seid alle zu jung.
Was denn? Ich wurde 98 geboren. Das war 5 Jahre danach. Ich habe nichts davon mitbekommen.
Oder so ein Provider irgendwie so?
Provider.
E-Mail-Adresse.
Provider ist gut. Provider, welcher Provider?
AOL.
Was hat AOL gemacht?
E-Mails.
Ja, aber was hat AOL gemacht, damit plötzlich alle AOL benutzt haben?
Haben an jeden eine Diskette mit AOL verschickt?
Basically, genau.
Okay.
Habt ihr wirklich nie, also es war so ein, es hat nicht nur AOL gemacht, aber es war früher halt so, dass bei jeder Scheiß, also entweder hat man es irgendwie wirklich zugeschickt bekommen, spezifisch, oder halt bei jeder Scheiß irgendwie Zeitschrift war irgendwie so eine AOL-Diskette dabei oder AOL-CD, mit der man sich so seinen ersten AOL-Account anlegen konnte. So. Und damit hat halt AOL 93 hat halt angefangen, aggressiv diese irgendwie Leute mit CDs voll zu spammen. Und der Grund, warum halt Leute sagen, so der ewige September, davor war es halt immer so, dass in so Foren oder Usenet-Gruppen und so, im September war es immer so, musste man immer die neuen Mitglieder an die Regeln so gewöhnen, so. Also man musste die halt so einführen in die Forumkultur und so. Und 93 war im Grunde der Punkt, wo man gesagt hat, so, okay, wir können das eigentlich aufgeben, weil es wird jetzt nicht mehr sein, dass im September so eine Welle kommt und dann bleiben wir aber eine relativ geschlossene Community, sondern seitdem kommen halt immer unendlich viele neue User dazu und es ist im Grunde unmöglich, irgendwie Leute vernünftig in so Community-Regeln einzuführen. Deswegen ist seit September 93 ewiger September und ich glaube, der Vater von Billy Joel Armstrong hat viele Usenet-Gruppen verwaltet und ist dann irgendwie an Burnout gestorben oder so und da hat er diesen Song drüber geschrieben. Es geht weiter mit Wikipedia und diesmal geht es um Listen von Wikipedia. Wir bleiben bei Wikipedia. In diesem Spiel gebe ich den SpielerInnen nach und nach Einträge auf einer von Wikipedias Listen. Aufgabe der SpielerInnen ist es zu erraten, was alle Begriffe gemeinsam haben und damit idealerweise, was der Titel der Wikipedia-Liste ist. So, fangen wir an mit einer Liste. Die Struktur ist immer ein Name und dann in Klammern steht was dahinter. Und zwar der erste Eintrag ist Kobe Nolan. In Klammern MBA. Und dann mache ich direkt noch einen. Kitty O'Malley in Klammern High School Diploma.
Thomas Gottschalk.
Master of Arts. machen wir mal weiter. Oreo Collins High School Diploma.
Oreo, ja.
Benamed after Snack.
Wie der Snack.
Oder die Erfinder der Snacks, KitKat und Oreo.
Aber warum steht dann Highschool Diploma?
Ich frage mich auch vor allem, was die.
Aber man auch ein Highschool Diplom braucht, um Snacks zu erfinden. Vielleicht.
Was war das erste nochmal?
Kobe Nolan MBA. Das ist so ein Business Degree, oder? Glaube ich. Ich
frage mich auch, was die Relevanz dieser Abschlüsse ist. Ich habe am Anfang übrigens. Ich habe am Anfang NBA verstanden und war dann sehr verwirrt, warum jetzt ein Basketballspieler mit irgendwelchen Abschlüssen in einer Liste steht.
War vielleicht die allerersten, die diesen Abschluss bekommen haben.
Der erste, der ein Highschool-Diploma hatte, war Oreo Collins.
Vielleicht sind das Personen, die bestimmte Marken erfunden haben, innerhalb ihrer Ausbildung oder ihres Studiums.
Nee, ich mach mal weiter. Zoe D. Katz, Psychotherapist and Hypnotherapy Certifications. Maxwell Sniffingwell. Theriogenology / Animal Reproduction Degree.
Maxwell Sniffingwell.
Maxwell Sniffingwell. Die Namen sind der Punkt, der euch helfen sollte. Ich gebe euch noch den letzten. Olli, Associate Editorship of Medical Journals. Just Olli.
Nur Olli, so wie Ronaldo, nur ein Name.
Sind das vielleicht fiktive Personen? Weil, ne?
Nee, es sind keine fiktiven.
Kannst du den Namen vielleicht nochmal vorlesen?
Kobe Nolan, Kitty O'Malley, Oreo Collins, Zoe D. Katz, Maxwell Sniffingwell und Olli.
Sind das vielleicht irgendwie Tiere, die Abschlüsse bekommen haben?
Ja, das ist die richtige Antwort. Das sind
stark.
Geil.
List of Animals Awarded Human Credentials. Und die Liste geht noch weiter. Also sind halt dann viele, die halt einfach nur so Olli und Bernd und weiß ich nicht heißen.
Wenn man seinem Haustier einen Nachnamen gibt, dann deutet es aber auch schon darauf hin, dass man das Tier vielleicht ein bisschen zu ernst nimmt und ihm dann auch ein Diploma
Maxwell etwa.
Also nicht zu echt liebe Tiere, aber das passt irgendwie zusammen. Wer gibt denn seinem Haustier zwei Namen?
Ich hoffe, Zoe die Katz war ein Hund.
Nee, leider nicht. Die Liste ist tatsächlich in Cats und Dogs unterteilt.
Hä? Und nur Cats und Dogs können Abschlüsse machen? Das finde ich jetzt ganz schön diskriminierend.
Skandal.
Also zumindest stehen auf der Liste nur Cats und Dogs, ja. Das hat mich auch irritiert, weil ich hätte gedacht, dass zumindest mal ein, zwei Pferde irgendwie ein Degree bekommen haben.
Ja, das sind Schimpanse.
Ja, oder so Papageien sind doch eigentlich, ich meine, die können doch sogar sprechen lernen.
Rhetorik. Papagei.
Ja, mach mal meinen nächsten Artikel. Die Struktur ist immer ein Name, Doppelpunkt etwas. H.G. Wells, Miniature Wargaming.
Berühmte Hobbys, also Hobbys von berühmten Leuten, oder?
Dwight D. Eisenhower, American Interstate Highway System.
Todesursache.
Leute, die so Bücher geschrieben haben über sehr spezifische Sachen.
Also H.G. Wells hat ein Buch über Miniature Wargaming geschrieben. Und es ist auch kind of wichtig hier, ist allerdings nicht so, was die Liste auflistet. Ada Lovelace, Computer Program. Ada Lovelace, ist euch ein Begriff?
Nee, ich kenne die Person nicht.
Nichte von Lord Byron.
Ah.
Und eine sehr wichtige Figur in der Geschichte halt von Computerprogrammierung und Computern. Claude Shannon, Information Theory.
Vielleicht sind das alles quasi Verwandte von Personen, die für noch was anderes noch berühmter waren, die aber auch Erfindungen gemacht haben, die in die Geschichte eingegangen sind, aber quasi nie diesen Berühmtheitsstatus ihrer Verwandten bekommen haben.
Nee, das ist aber interessant. Da würde ich fast mal nachgucken wollen, ob es so eine Liste bei Wikipedia gibt. Das würde mich nicht wundern.
Mit dem langen Titel, den ich gerade beschrieben habe.
Ja. Noam Chomsky, Modern Linguistics.
Waren die vielleicht Teil einer bestimmten Organisation, irgendwie an der Uni, wo sie sich gemeinsam organisiert haben oder so?
Nee.
Oder abgebrochene Studiengänge.
Das
wäre geil.
Wär cool. Also, Noam Chomsky
in H.G. Wells in Tabletop Gaming. Kurs war zu hart. Oh.
Robert Oppenheimer, The Atomic Bomb.
Ja, Erfindungen, oder was?
Erfindungen.
Patente, angemeldete Patente?
Kind of, sort of, aber ich will den spezifischen Titel der Liste haben. Gary Gygax Roleplaying, ja.
Erfindungen, die sie bereut haben?
Gary Gygax bis heute Roleplaying. Shigeru Miyamoto Modern Video Games. Was ist Shigeru Miyamoto in Bezug auf Modern Video Games?
Vielleicht so die Person, die die erste Idee dazu ausformuliert hat.
Also es geht mir, also mit so Erfinder so oder Begründer und sowas seid ihr schon auf dem richtigen Weg. Ich will halt wirklich die konkrete Formulierung. Also überlegt mal, wie man sowas formuliert. Also wie, nehmen wir mal an, ich würde einen Artikel über Shigeru Miyamoto schreiben. Wie würde ich formulieren oder was ist eine geläufige Formulierung, um zu sagen, dass er irgendwie Modern Video Games begründet hat?
Na, ich dachte jetzt an sowas wie Urheber, aber das würde man in dem Kontext nicht verwenden, das Wort.
Mehr metaphorischer.
So Brainchild.
Ja, also andersrum, also
Brain Daddy.
ja, also
Grandfather of.
Es ist eine Liste von Menschen, die als
irgendwas oft bezeichnet werden, als Grand Godfather of modern video games, Godfather of
noch simpler. Okay. Also ja, das ist es eigentlich. Also Father List of people considered father or mother of a field.
Ah.
Und ein paar Godfathers stehen tatsächlich auch mit drauf, lustigerweise.
Die das so als Spitznamen haben.
Hm. H.G. Wells, der Father von Miniature Wargaming, finde ich sehr spannend. Das ist tatsächlich hat er sehr gern mit so kleinen Soldaten gespielt und hat dann irgendwann ein Buch geschrieben und hat sich so Regeln dafür ausgedacht. Und deswegen ist er halt so quasi so der Urheber von so Warhammer 40k und sowas.
Und irgendjemand hat Roleplaying erfunden?
Ja, spezifisch Roleplaying Games. Gary Gygax ist der Erfinder von Dungeons and Dragons.
Ah.
Sind sehr viele so, ist sehr viel so mit Computerkram und so da drauf, also vor allem. Und Ada Lovelace, also für diejenigen, die sie nicht kennen, hat das erste Computerprogramm geschrieben, bevor es Computer gab. Einen machen wir noch, das kriegen wir noch hin. Hier muss ich sagen, also hier umschreibe ich die Artikel sehr und ich brauche hier nicht den unbedingten Titel, sondern hier will ich halt wissen, was haben diese Dinge alle gemeinsam oder was könnten Einträge dazu alle gemeinsam haben. Und ich habe sehr viele Beispiele und ich glaube, ja. Also es sind einfach Dinge, die in dieser Liste irgendwie erwähnt werden und über die etwas gesagt wird. Der Schärfegrad von Chilisamen. Die Herkunft von Glückskeksen. Die Gender-Identität von Divine.
Ja, was ist los?
Es gibt einen Wikipedia-Artikel über die Gender-Identität von Divine. Und das ist nicht nur ein Absatz im Wikipedia-Artikel zu Divine.
Nee, da gibt es tatsächlich keinen eigenen Artikel drüber, aber auf dieser Liste ist halt auch ein Eintrag über die Gender-Identität von Divine. Da steht gemeinsam mit einem Eintrag zu dem Schärfegrad von Chilisamen und der Herkunft von Glückskeksen. Das chinesische Wort für Krise.
Umstritten. Das ist alles.
Richtige Richtung.
Oder so gesperrte Wikipedia-Artikel in bestimmten Ländern.
Na, das geht eher weiter weg.
Wikipedia-Artikel, die am häufigsten editiert wurden, zuletzt editiert wurden.
Nee, es gibt aber tatsächlich eine Liste, die hatte ich überlegt zu nehmen, aber die ist halt unmöglich zu raten. Es gibt eine Liste von The Lamest Edit Wars, also so die egalsten Sachen, über die sich Wikipedia gestritten hat. Finde ich sehr schön. Mozarts Nationalität.
Sachen, die Facts, die bei Wikipedia mal von irgendwelchen Trolls mit Absicht immer wieder falsch angegeben wurden.
Vielleicht sind das auch einfach Sachen, die man nicht genau bestimmen kann.
Definitionen von Dingen, die sich nicht definieren lassen.
Aber man weiß doch, wo Mozart geboren war.
Das Konzept unbefleckte Empfängnis.
Mozart?
Verwandt damit die Bedeutung des Wortes Dschihad und die 72 Jungfrauen.
Dinge, die sich, während es den Wikipedia-Artikel schon gab, geändert haben. Wie zum Beispiel die Gender-Identität oder die Bedeutung des Wortes Dschihad. Das würde Sinn machen.
Das finstere Mittelalter. Die eiserne Jungfrau. Wikingerhelme. Das Schicksal der Schuldigen in den Salem Witch Trials. Das Zitat Let them eat cake.
Vielleicht sind das Sachen, die es eigentlich gar nicht gibt oder sowas.
Sehr richtige Richtung. Wo Rosa Parks im Bus saß.
Made-up facts.
Nicht made-up, sondern
Wrong facts.
Genau, das ist ungefähr. Also,
vielleicht Sachen, die sich verfestigt haben im kulturellen Gedächtnis, weil sie mal falsch auf Wikipedia standen.
Yes, genau das ist, also nicht, weil sie falsch war, sondern generell List of Common Misconceptions ist der Titel. Es ist einer der absolut faszinierendsten Wikipedia-Artikel, die es gibt, weil es ist, also so viel davon finde ich wirklich mindblowing. Also zum Beispiel mit Rosa Parks, dass Rosa Parks nicht in der White Section des Busses saß zum Beispiel.
Was?
Nee, Rosa Parks saß vorne, weit vorne in der Colored Section und jemand Weißes hat von ihr erwartet, dass sie für ihn aufsteht. Und das war halt damals gang und gäbe. Also das Weiße sich auch in die Colored Section sagen können. Und dem hat sie sich verweigert. Sie hat sich nicht in die Weiß...
Weil die White Section schon voll war quasi. Und dann wollte jemand, dass sie für ihn aufsteht. Ne?
Genau. Ja, und die anderen Sachen, also Let Them Eat Cake hat Marie Antoinette nie gesagt. Das Zitat gab es schon vorher und es hat wahrscheinlich niemand je gesagt. Das Konzept unbefleckte Empfängnis zum Beispiel bedeutet eben nicht, dass Maria Jungfrau war.
So eine junge bedeutet, Frau, oder?
Genau, das ist die Fehlübersetzung und halt unbefleckte Empfängnis konkret bedeutet, dass Maria, warum auch immer, free from original sin war. Dschihad bedeutet nicht heiliger Krieg, das heißt einfach nur so Struggle. Das 72 Jungfrauen hat sich einfach irgendjemand ausgedacht, das ist einfach Quatsch. Das finstere Mittelalter ist auch Schwachsinn. Also das hat mich auch sehr fasziniert, weil da war ich auch so, dass mittlerweile HistorikerInnen das für großen Quatsch halten, dass das Mittelalter so eine rückwärtsgewandte Zeitphase, zum Beispiel die Lebenserwartung im Mittelalter, da heißt es ja immer, dass die wahnsinnig niedrig war. Das stimmt aber nicht. Niedrig war die Lebenserwartung bei der Geburt, weil es ein großes Risiko gab, so an so Infant Death oder so zu sterben. Aber wenn du einmal irgendwie ein Jahr alt geworden bist, dann hattest du eine Lebenserwartung von so 65 oder so. Also, ja. Glückskick ist gekommen aus Japan, nicht aus China. Chilisamen sind nicht das Schafe an der Chilischote. Mhm. Divine war halt nicht transgender. Viele denken, dass Divine halt transgender war. Das chinesische Wort für Krise setzt sich nicht aus den Worten von Problem und Opportunity oder sowas zusammen. Die Haltbarkeit von Twinkies steht noch drauf. Twinkies sind gar nicht lange haltbar. Und Mozart war kein Österreicher. Mozart ist geboren? In Salzburg, ne?
Ungarn oder was?
Nee, das hatte damals so einen ähnlichen Status wie so Berlin nach irgendwie, also während der DDR so eine selbstständige politische Einheit.
Ah.
Wahnsinnig, ich kann diesen Artikel nur empfehlen. Wahnsinnig, ich habe da mehrere Stunden mit verbracht. Und eigentlich wollte ich ihn nur mit euch teilen. Wikingerhelme übrigens hatten keine Hörner. Was hatte ich noch erwähnt? Die eiserne Jungfrau gab es einfach nicht.
Wie bitte?
Also eiserne Jungfrau, diese Torture Device,
ja,
ne?
Die hat Popkultur erfunden.
Ja, beziehungsweise irgendwie Museen haben das so aus, basically aus so Schrott zusammengesetzt. So, also aus so unabhängigem Schrott, weil sie irgendwie geile Exponate haben wollten.
Der Zuschauer zu befriedigen, der Zuschauerin.
Oh, Museum schon echt freche Sachen am Machen immer wieder, ne? Wahnsinn. Ich würde mich das ja nicht trauen.
Ja, das war diese Folge von The Magic Circle, glaube ich. Die Punktzahl gewonnen hat Beke mit 12 Punkten.
Oh.
Vor Luisa mit 9 Punkten, Mathis mit 8 Punkten und Leo auch mit 8 Punkten. Und das Team Beke und Mathis hat entsprechend gewonnen.
Ich hab das Gefühl, BMW. Ich habe mit dir gewonnen, weil Team BMW, das gilt eigentlich für das ganze Game. Team Friendship. Und deswegen haben wir eigentlich alle gewonnen.
wir haben alle gewonnen. Genau. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat den Hörenden ein bisschen Spaß gemacht. Und dann verabreden wir uns alle. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Das war The Magic Circle. Danke an meine Gäste Beke, Leo, Luisa und Mathis. Bis zum nächsten Mal.